ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Du bist einfach nicht jiggy genug, ne? Das höre ich nicht zum ersten Mal.
Das ist richtig, ich bin definitiv relativ unjiggy unterwegs, Alter.
So, war das jetzt laut genug? Bei mir übersteuert hier alles, aber nur so kannst du wirklich noch zufrieden sein. Alles immer übertreiben.
Ja, es muss immer alles über den Anschlag hinaus, damit Simon überhaupt noch irgendwas fühlt.
Ganz genau. Wir nehmen unseren Podcast eigentlich auch immer über Gitarrenverzerrer auf, einfach damit es wilder ist. Ja. Man muss ja sagen, welche Folge sind wir? Folge 73 ist das hier. Ne? Man muss uns als alte Hasen bezeichnen mittlerweile. So, ne? Uns kickt gar nichts mehr. Wir sind gefühlskalte Podcast-Roboter und wir müssen hier halt bald ganz perverse Sachen machen, damit wir überhaupt noch was fühlen.
Ja, wir funktionieren nur noch, wie man merkt.
Ja, ganz genau. Durch den Fleischwolf der Industrie gedreht. Egal, Simon, schön, dich schon wieder zu sehen.
Ja.
Wir machen ernst. Schlagzahl ist hoch gerade, ne? Also wir hauen Content raus wie kein zweiter, würde ich behaupten. Wie kein dritter vielleicht.
Wir sind so richtige Content-Creator, Alter. Ist das nicht...
Ja, Content-Keiler.
Content-Keuler vielleicht auch.
Ja, Content-Keuler auch. Absolut, das sowieso. Vor allen Dingen privat. Simon, lange nicht gesehen, hätte ich fast gesagt, aber es ist gelogen. Trotzdem, wie geht es dir? Seit gestern nichts gehört.
Ja, mir geht es soweit so gut. Ich habe noch immer sturmfrei, aber nicht mehr wahnsinnig lange, 1,5 Tage noch. Und ansonsten habe ich mir meine Sturmfreizeit viel entspannter vorgestellt, aber wie es so ist, es war alles nur Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Sind die Hunde denn bei dir oder bist du ganz alleine?
Nee, die Hunde sind bei mir. Die kleine Hündin schläft sogar hier neben mir. Ich habe ihr so ein kleines Hundebett gekauft, weil jedes Mal, wenn Sandy weg ist, will die hier bei mir abhängen oben im Zimmer und wenn die nichts zum richtig drin liegen hat, dann ist die so unruhig und dann ja, nervt das irgendwie.
Ist geil, ist mein Hund völlig schmerzfrei, sofort drop dead, überall, egal was die Unterlage ist, so, also wirklich.
Ein Traum.
Am liebsten alte Lagerfeuerasche, wo sie dann immer hinterher aussieht wie so Ghost Dog, so komplett grau, muss ich mal ein Foto von posten, das ist der absolute Wahnsinn. Also wenn wir hier Feuer gemacht haben, was ich natürlich relativ häufig tue, dann schmeißt die sich sofort noch am liebsten in die noch so am nächsten Morgen so ein bisschen in die warme Asche noch rein. Das ist für sie das Allerschönste.
Ah, okay, nicht schlecht, ja. Wie geht's dir denn?
Ja, ein sehr pflegeleichter Hund. Mir geht es gut. Also, ich bin hier in Florida, gerade jetzt, wie ich in der letzten Folge mitgeteilt habe, frisch zurück aus Südamerika. Leider jetzt nur so ein paar Tage. Und es fällt mir sehr schwer. Ich muss jetzt nochmal wieder 4 Wochen nach Deutschland, Europa.
Ja.
Wie gesagt, wir spielen hier ein paar Shows. Leipzig mittlerweile auch ausverkauft. Fehlen jetzt nur noch Frankfurt und Nürnberg. Sichert euch die Tickets, solange sie heiß sind. Und so sehr ich mich auch darauf wieder freue, in heimischen Gefilden zu spielen, kann ich mich sehr schwer lösen gerade, muss ich sagen. Weil jetzt fängt hier die richtig schöne Zeit an. Du kennst es ja. Oktober, November, Dezember, das sind so, oder auch Januar, Februar, das sind dann die schönen Monate hier. Die Luftfeuchtigkeit ist wieder normal. Dieses Saunamäßige ist vorbei. Und es ist einfach keine Wolke am Himmel. Es ist wunderschön. Und mir jetzt vorzustellen, dass ich in 3 Tagen schon wieder los muss, geht gerade nicht so mega geil runter. So sehr ich mich auch auf die Shows freue, aber nichts ist schlimmer, als schon so vorab Heimweh zu haben, wenn man das Haus, ich war genug unterwegs dieses Jahr, das war mir mal wieder, also für manchen Musiker, Musikerin mag das gar nicht sein, aber wenn ich dann so 4 Monate all in nicht zu Hause war, ist schon amtlich für mich persönlich, ist mir eigentlich zu viel.
Verständlich, ja. Ich musste auch, wir haben ja unsere Tour angekündigt und ich musste direkt ein bisschen an deine Erzählung aus Lateinamerika denken, denn wir haben gleich das erste Venue, hat jemand zu kommentiert bei unserer Tourankündigung. Ich lese es einfach mal vor.
Bitte.
Antwerp Music City, you could play in a dumpster, set it on fire, put the fire out with a ton of manure and still have better conditions than that place. Definitely not a reference for decent venues in Antwerp and surroundings. Also, Vorfreude garantiert.
Witzig, aber
ja.
Ich habe auch mal da gespielt, auf unserer ersten Manta-Tour ever und ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das A so schlimm war. Gut, die PA war ziemlich schrottig und so, aber es war echt voll und die Stimmung war mega geil. Und das ist im Zweifel immer wichtiger.
Ja, das
so,
ist richtig.
Also
ja.
Es war so, das war so ein bisschen auch so eine Backline-Show, kann ich mich erinnern. Aber hey, solange der Vibe geil ist, ist das alles so viel besser als alles Profi und Scheiße. So, ne? Und das weißt du ja selber. So, also dementsprechend lass dich da nicht verunsichern. Es ist nicht dein erstes Rodeo, Simon.
Nee, das ist es auf keinen Fall. Aber es war halt, es klang so ein bisschen so nach den Venues, die du so beschrieben hast in Kolumbien.
Ey, fütter unseren, wie sagt man, unseren Chat, unseren Instagram-Chat, unseren Stammtisch da. Wer noch nicht beigetreten ist, sollte das bitte schleunigst tun. Wir hoffen auf Fotos und Anekdoten und auch Sprachnachrichten sollten da mehr gepflegt werden.
Ja, das ist richtig, ja. Was ich natürlich noch loswerden muss, wir lesen dieses Mal natürlich keine PayPal-Spenden vor, haben wir alles durchexerziert gerade vor ein paar Tagen, aber wir müssen natürlich gierig darauf hinweisen, dass die PayPal-Spendenadresse paypal.me/gearofthedark ist. Wer uns also Geld schicken will, inklusive Saufsprüchen und anderen spannenden Fragen, Heiratsanträge, Grüße, wir haben alles.
Hatten wir auch schon, ja. Wir hätten gerne eine Live-Scheidung. Das wäre geil, wenn wir die Scheidungen verlesen dürften. Das ist auch noch so ein kleiner Traum von uns.
Der fehlt noch, ja. Aber wie dem auch sei, all das könnt ihr tun unter paypal.me/gearofthedark.
Das ist paypal.me/gearofthedark.
Sehr schön, Hanno.
Also so ein paar Sachen, von denen ich noch träume, ist die Scheidungsgeschichte und was auch mega geil ist, wenn ihr wisst, dass zum Beispiel euer Chef oder Chefin zuhört, wir würden auch gerne für euch kündigen.
Oh,
das wäre auch eine Sache. Also ich sag mal so, wenn das wirklich passiert, wenn ihr wisst, dass euer Arbeitgeber zuhört, dann schreibt, das verspreche ich hier halt einfach mal ganz groß für euch, dann schreibt Simon dafür einen kleinen Jingle, dass wir hier euren Job kündigen dürfen.
Ja.
Simon ist nämlich auch die Jingle-Maschine. Simon schreibt nämlich immer geile Jingles, wie zum Beispiel diesen hier. Denn wir haben viel Lob von euch gekriegt, dass es sehr gut ankommt, dass wir auch mal wieder über aktuellere Musik sprechen. Und über alte Musik sprechen wir heute, wie es sich gehört, noch und nöcher. Aber wir wollen vorab über neue Musik sprechen. Also danke für all das Feedback. Wir hauen jetzt immer Plattentipps raus oder neue Releases. Nicht immer, aber ab und zu, wenn uns was ins Haus flattert, so wie dieses Mal. Denn dieses Mal ist wieder was ins Haus geflattert. Auch in meiner Abwesenheit. Simon hat zuerst gehört und dann durfte auch ich ran. Aus dem Traditionsunternehmens Hause Metal Blade und es handelt sich um eine relativ interessante Platte, denn diese Platte, das kann man ja ruhig ganz so sagen, nachdem wir uns die ein paar Mal durchgehört hatten, war dann auch quasi Themen, wie sagt man, ausschlaggebend für das heutige Thema, weil wir dann so ein bisschen drüber nachgedacht haben, was haben Musiker, die man eigentlich geil findet oder nicht geil findet, in den letzten Jahren eigentlich alles so verbrochen. Das Thema heute ist, ja, wie sagt man, Solokarrieren und Side-Projects.
Genau, Nebenprojekte. Sagt man.
So kann man es auch nennen.
Ja, im klassischen Deutsch.
Also die Platte, die wir bekommen haben, bevor wir ins eigentliche Thema eintauchen.
Ja.
Man muss hier von einem Nebenprojekt sprechen. Also es ist halt eigentlich das Paradebeispiel für ein Nebenprojekt. Und für das Nebenprojekt ist kein anderer verantwortlich als ein gewisser Michael Pausen. Der eine oder andere wird ihn kennen, die eine oder andere als Frontmann, Hauptsongwriter von der Band Volbeat. Eine Band, die mir persönlich ja egaler nicht sein könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich gönne jedem seinen Erfolg. Aber hast du ein Verhältnis zu Volbeat, Simon?
Nö.
Außer keins?
Ja, keins. Ich habe schon mal keins. Dass die Band kontrovers ist, ja, und es entweder die absoluten Überfans gibt oder es als die absolute Geschmacklosigkeit quasi abgeschmettert wird, das ist mir bekannt. Von daher war ich extrem gespannt, was hier auf uns wartet, muss ich gestehen. Und es ist eine Überraschung. Es ist eine große Überraschung. Es ist eine
absolute Überraschung, genau. Das ist nämlich das Projekt. Vielleicht soll man sagen, so man erwartet dann irgendwie das Allerschlimmste, wenn es heißt irgendwie, okay, Sänger von Volbeat bringt eine astreine Death-Metal-Platte auf den Markt unter dem Namen As in Hell, so heißt das Projekt. Ja, wir waren auf alles gewappnet und es stellt sich heraus, leider geil.
Ja.
Also ich glaube, kein Satz trifft es hier besser, sondern tatsächlich sehr gut.
Ja, muss man sagen. Aber ihr müsst uns nicht beim Wort nehmen, ihr könnt auch einfach selbst reinhören. Die Platte ist jetzt seit ein paar Tagen draußen, nämlich seit dem 29. September via Metal Blade.
Also Nebenprojekt, Death Metal Nebenprojekt von Michael Pausen von Volbeat. Simon, was hast du zu sagen? Was fällt dir auf?
Ja, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr überrascht gewesen. Vor allem habe ich nicht erwartet, wie legit das auch ist. So, ja, ich sag mal so, Death Metal Nebenprojekt kann jetzt alles und gar nichts heißen. Das hätte jetzt natürlich auch sehr,
allerdings,
sehr polierter, ultramoderner Death Metal sein können oder irgendwie so. Aber nee, es handelt sich um ziemlich legit Schweden-Death Metal so. Also du hörst so ein bisschen Einflüsse von Entombed, Dismember, Grave, solche Sachen hörst du auf jeden Fall ziemlich raus.
Death.
Ja, Death, bisschen Bolt Thrower vielleicht. Und ja, ich muss sagen, ganz schön geil. Und als ich die Platte angefangen habe zu hören, gleich der zweite Song, es ist nicht der zweite Song, relativ früh kommt ein Song namens Trophies, der mich ziemlich umgehauen hat. So.
Nummer 4, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke nach, ja, und ich sollte recht behalten. Nummer 4 ist es.
Ja, der Song ist für mich von vornherein direkt rausgestochen, wo ich dann so, also ich fand es von Anfang an ziemlich gut und als der Song kam, dachte ich so, okay, fett. Hat mich so ein bisschen erinnert, vielleicht erinnert sich jemand, es gab noch ein Nebenprojekt mal von wie heißt er denn? Hier Macintosh von Paradise Lost namens Valenfire. Das war auch so ein Schweden-Death Metal in dem Projekt, was auch richtig geil war. Also in den starken Momenten oder in den stärksten Momenten erinnert mich dieses SNL-Zeug auch so ein bisschen an Valenfire. Und ja, ich bin sehr überrascht, muss ich gestehen.
Die Platte hat ein crazy Titel, ich habe es bis heute nicht ganz rausgefunden, wie man es ausspricht, aber es liest sich Impio Ora. Es ist Latein, laut Bio bedeutet es sowas wie Ungodly Hour, die ungöttliche Stunde, natürlich evil as fuck und wie sollte es anders sein? Wenn man aber selber sich die Mühe macht und es mal im Internet übersetzen lässt in Latein, ist die eigentliche Übersetzung zumindest ins Englische viel geiler und zwar Hour of the Wicked, was eigentlich klingt wie ein wahnsinnig guter Songtitel, also dafür schon mal auf jeden Fall Punkte von uns. Das erste, was mir persönlich an der Platte auffällt, wo sie bei mir direkt ein Steinbrett hat, ist, sind die Vocals. Die Vocals sind ja von keinem geringeren als Mark Grewe. Erzähl uns was zu Mark Grewe, lieber Simon.
Ja, das ist der ehemalige Vocalist von Morgoth. Kennt man in Deutschland wahrscheinlich. Eigentlich
eine deutsche Band, sollte man kennen.
Eben. Hab ich ziemlich viel gehört, muss ich sagen. So vor ein paar Jahren hatte ich mal so einen Morgoth-Kick. Viel gehört, coole Band und war ich ziemlich stoked, dass der auf der Platte drauf ist irgendwie. Also ich finde auch, das gibt der Platte nochmal so einen interessanten Legitimitätsschub irgendwie. Also der hat sich da schon eine coole Truppe ausgesucht.
Die Vocals sind auf jeden Fall das, was mir am besten gefällt. So absolut hysterisch, also jeder, der sich so ein bisschen auskennt, wird sofort an Obituary denken, so im Positiven natürlich. Also ich weiß nicht, wie die das beide so hinkriegen. Ich bin höchstgradig neidisch, ich würde auch gerne so singen können, kann ich leider nicht. Das Ganze ist gepaart mit möglichst kranken Texten, was ich ganz geil finde, dass in der Bio Mark Grewe sagt, er hat einen Freund, der ist Psychiater und der sich mit der ganzen krass, und du hast den Song eben Trophies angeschrieben, geht's um Serienkiller und der kennt sich natürlich mit dem ganzen kranken Scheiß aus und er hat sich tatsächlich von seinem Psychiaterfreund die Texte schreiben lassen, was ich ziemlich real finde für eine gute Death-Metal-Platte.
Auf jeden Fall.
Michael Pausen ist kein unbeschriebenes Blatt, hat selber Ewigkeiten vor Volbeat in einer relativ bekannten Death-Metal-Band gespielt namens Dominus. Mhm. Klingt auch wie eine geile Süßigkeit. dementsprechend. Laut Bio heißt es denn so, er hat dann in seiner Kiste gewühlt und irgendwie das ganze Death-Metal-Projekt wollte er ja schon mal machen. Und er hat sein HM2-Pedal, die Hörer und Hörerinnen wissen natürlich, worum es geht, und ist rausgekramt. Das hätte ihn wieder inspiriert, endlich jetzt ehrlich, echt, wie sagt man, real zu machen. Endlich ernst zu machen und da ist diese Platte bei rausgekommen. Witzig, Side-Fact, wusstest du, dass die Platte vorher Full of Hell heißen sollte?
Nein.
Nee, nicht die Platte, sondern die Band, Full of Hell. Und das fand ich ganz witzig. Vielleicht hat man dabei im Hause Volbeat den Schuss schon etwas länger nicht mehr gehört. Er hätte dann relativ kurzfristig rausgefunden, dass es schon eine Band mit dem Namen gibt und dann haben sie sich S in Hell genannt.
Auch nicht so verkehrt. Was mir noch gut gefiel, auch an der Platte, überraschend gut, sind die Soli. Die sind eigentlich, oder so die Leads, die sind echt ziemlich geschmackvoll, muss ich sagen. Ich finde, ja, es ist sowieso eine interessante Mischung. Du hast so ein paar verschiedene Style-Elemente auch von Schweden Death Metal sowieso. Du hast einerseits so ein bisschen diese Entombed-Kante natürlich, aber auch immer mal so ein bisschen so ein At-the-Gates-Riff, so sage ich mal. Ne? Also es sind auch immer mal melodische Riffs dabei. Ist aber sehr homogen trotzdem. Und ja, die Leads, die so drüber gespielt werden, auch geil. Kann man echt nichts gegen sagen. So. Also es ist echt eine ziemlich zwingende Platte, ziemlich kurzweilig so.
Sehr kurzweilig. Auch nur 10 Tracks, das ist immer geil. Eigentlich sind es sogar nur 9. Das letzte ist so ein komisches Outro irgendwie von 9 Sekunden. Also kurz ist das neue lang. Also im Privaten wie auch auf Platten, es ist das Bessere. Leute, müsst ihr uns echt glauben. Also hast du Highlights auf der Platte? Kannst du was benennen? Anspieltipps für unsere lieben Zuhörer?
Ja, also neben Trophies, wie erwähnt, gefällt mir auch der Titeltrack richtig geil. Der ist schön, schön doomig irgendwie so. Keine Ahnung, ist bei Trophies ja auch ein bisschen so. Der ist so ein bisschen, das Tempo ist so ein bisschen laid back und ich finde, wenn die so heavy werden, das knallt schon so. Und beim Titeltrack kommt es mir auch so vor, als wenn die Gitarren noch ein bisschen tiefer getuned wären. Also auf jeden Fall im Vergleich zum Song davor irgendwie. Du hast so richtig das Gefühl so, okay, die gehen hier nochmal einen Schritt nach unten irgendwie und das knallt richtig.
Für mich die Highlights sind zwei Songs, Island of Dead Man, finde ich geil, weil total simpel. Ich bin großer Fan davon, wenn du der Sänger oder beziehungsweise der Songwriter von Volbeat bist, das hat er ja auch selber zu dem Thema As in Hell gesagt, finde ich ganz praktisch, er muss sich schon mit Händen und Füßen dagegen wehren, nicht so ein mega catchy Hook-Gewitter abzuliefern, so, ne, das ist halt was, wo Volbeat von leben, und das ja auch relativ gut macht, muss man sagen, ob man das nun geil findet oder nicht, und da finde ich es geil und das finde ich immer gut, wenn Songwriter das hinkriegen, wenn es keine richtige Hook gibt, sondern immer nur eine Catchphrase, die immer so wiederkommt, so zum Beispiel ein gewisser Satz mit einem gewissen kurzen Riff drunter. Und das ist hier bei Islands of Dead Man so. Das finde ich richtig gut geklappt. Und dann gibt es einen anderen Song, der heißt Desert of Doom. Der hat so einen geilen Breakdown bei Sekunde 40 oder so, noch unter einer Minute. Und das ist dann halt richtig punkig. So, das finde ich geil. Also sehr, sehr rock'n'rollig im positiven Sinne. Ansonsten, wie Simon schon gesagt hat, sehr kurzweilig die Platte. Was sagst du zur Produktion? Interessant finde ich, dass er das relativ großmündig behauptet wird in der Bio, ey, das ist hier total rustikal und total rough und alles, so, es ist ein totales Gegenstück. Muss man sagen, okay, wenn man sonst Volbeat gewohnt ist, sicher, aber es ist jetzt ja auch keine Autopsy-Platte oder so, das muss man fairerweise auch dazu sagen. Es ist jetzt keine gute alte Shit-Eater.
Definitiv, ich finde die Produktion klingt sehr gut, aber sie ist nicht raw oder irgendwas. Es ist eigentlich eine sehr, sehr vernünftige,
simpel,
eine fette Metal-Produktion, geiler Gitarrensound, weil du auch das HM2 angesprochen hast. Nicht so über HM2-Sound eigentlich. Es ist so ein bisschen, du hast das Gefühl, HM2 ist vielleicht Teil des reingeblendeten Tones irgendwie so, aber ja, geiler, ich finde die Platte ist sehr, sehr amtlich produziert eigentlich.
Also, wisst ihr Bescheid, As in Hell im Peora raus am 29.09.23 über Metal Blade Records. Tipp von Gear of the Dark. Tipp von ganz unten sozusagen. Alles klar.
Ja, das ist
natürlich mal wieder
Werbung.
Also, wie versprochen, haben wir uns Gedanken gemacht um Nebenprojekte. Und wir haben natürlich wie so oft vorher Redaktionssitzungen gehabt, hin und her diskutiert. Ich habe noch ein paar neue Sachen ausgepackt, Simon, die du noch gar nicht weißt. Einfach als kleine Überraschung. Einfach, weil es immer schön ist, deine ganz ungefilterten, nackten Gedanken zu bekommen. So, aber ich weiß, dass du natürlich wie immer deine Hausaufgaben sehr gut gemacht hast. Und du hast natürlich insbesondere angefangen, im Metal-Segment zu fischen.
Ja.
Metal-Papst Simon hat natürlich direkt ein paar Beispiele. Wenn du an Metal denkst, die Mucke, die dir vielleicht mit am meisten bedeutet, welche Nebenprojekte? Also es gibt, ne, muss man vorab auch nochmal sagen, es gibt natürlich gute Beispiele, über die wir sprechen wollen. Es gibt schlechte Beispiele, es gibt für uns eher neutrale Beispiele. Und das Allerwichtigste, was man natürlich erwähnen muss, es gibt Unmengen Beispiele. Dementsprechend können wir natürlich nicht alles covern, aber wir covern das, was so in unserem Kosmos passiert. Und für mich interessant ist, und darüber sollten wir unbedingt sprechen, Simon, was da auch so die Beweggründe sind. Auch für dich würde ich dich später gerne fragen, du als Musiker in einer festen Band.
Ja.
Was, weil auch in deiner alte Band, wenn ich mich nicht täusche, vielleicht auch so. Vielleicht fangen wir direkt an. Ich glaube, wenn ich mich täusche, War of a Harlot's Mouth, das war doch für dich eigentlich am Anfang doch auch eher so ein bisschen so ein Side-Project, oder?
Ja, das ist richtig. Ich war damals in einer Band namens Farewell to Words und mit der hatte ich und auch unser Drummer Mario damals, beste Grüße.
Grüße gehen raus.
Hatten wir eigentlich schon Ambitionen, so ein bisschen so Musik zu machen wie bei War of a Harlot's Mouth. Das war schon der Ansatz. Und der Rest der Band allerdings war irgendwie eher so auf der Metalcore-Schiene. Und das Ganze ist darin resultiert, dass wir eigentlich alle 4, 5 Proben sind Grundsatzdiskussionen gewesen. Ja, und dann hat man natürlich immer so Kompromiss-Songs geschrieben, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich dann doch auch oft irgendwie, ja, keinen Bock hatte immer so auf Widerstand, ne? Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, okay, alles klar, das wird jetzt hier vielleicht nicht mit diesen Ambitionen, also starte ich jetzt noch ein Nebenprojekt so. Und am Anfang war das echt so gedacht, dass da dass da sogar einfach nur ein Haufen Gastmusiker dabei sind so und dass man vielleicht mit verschiedenen Leuten verschiedene Songs schreibt, bei denen ich mir vorstellen könnte aus der Berliner Szene, die vielleicht so eine Mucke machen wollen würden oder könnten. Und ja, so fing das dann irgendwie an, aber ja, es hat sich dann rausgestellt schnell, also es gab dann irgendwie so ein Kernline-Up von drei Leuten, und zwar unserem Sänger, mir und Paul, unserem Schlagzeuger, und in diesem Line-Up haben wir dann tatsächlich die erste EP aufgenommen, und da habe ich halt einfach dann auch Bass geschrieben und zwei Gitarren irgendwie, und dann haben wir dieses und wir waren dann so, wie soll ich sagen, wir waren so zufrieden auch mit dem Material, dass wir schnell gemerkt haben, so okay, das ist kein Nebenprojekt für uns, wir wollen hieraus eine Band machen, und dann haben wir mit dem Material auch Leute gesucht, so. Und dann bin ich auch sehr schnell aus meiner anderen Band ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, so okay, das ist hier viel mehr meine Welt so. Und ja, so wurde aus einem Nebenprojekt Gedanken sehr, sehr schnell meine Hauptband. Und was interessant ist dabei, man denkt ja auch oft drüber, wenn man diesen Gedanken hat, man startet ein Nebenprojekt, so, ne? Es ist ja eigentlich, man geht so unbefangen ran. Man hat nämlich überhaupt keine großen Illusionen außerhalb der Musik. Und genau das war so mein Ding. Ich habe nur über die Mucke nachgedacht. Mir ging es um nichts anderes. Ich hatte keine Ambitionen.
Ja, das ist ja das Geile. Ja. Dieses Naive dabei, genau. Dass es nur darum geht, so von wegen, Alter, ich will mich da jetzt nur austoben, so, weißt du, und es gibt überhaupt kein Endgame hier. Glaubst du, das ist grundsätzlich so bei Nebenprojekten, bei Musikern so, dass die Leute das... Also ne, fangen wir noch mal einfach an. So, ich glaube, ich habe eine gute Idee, worüber du vielleicht als erstes sprechen würdest. Einfach, weil ich weiß, dass die Band dir viel bedeutet. Überrasch mich oder bestätige mich in meiner Annahme, Simon.
Ja, natürlich keine große Überraschung wahrscheinlich für dich. Ich habe ganz oben auf der Liste bei mir Nailbomb stehen.
Sehr gut.
Ja, einfach für mich eins dieser Nebenprojekte, die mich total umgehauen haben. Und es ist natürlich auch eine Mischung aus Leuten. Also du hattest natürlich als großer Sepultura-Fan, Max Cavalera war dabei. Dann als riesen Fear Factory-Fan, Dino Casares. Ich musste es ja quasi gut finden. So. Und dann noch hier, ja. Mir fällt der Name gerade nicht von ihm ein, aber von Fudge Tunnel war noch ein...
Alex Newport.
Genau, Alex Newport, ja. Ja, geile Mischung. Fudge Tunnel habe ich natürlich in dem Alter nicht gehört. War mir zu Underground.
Krasse Band.
Absolut, ja. Bin ich erst sehr viel später drauf gekommen. Aber ja, fand ich sofort geil und mir gefiel an diesem Projekt einerseits, also es ist ja sehr, sehr punkig und auch das Artwork hat diesen, das Artwork der, jetzt komme ich auf den Titel nicht, der Platte, auf dem, der einen Studio, Point Blank. Das Artwork der Point Blank erinnert mich so an so Crust Bands, so, ne? Es hat so Infest oder.
Unbedingt.
Ne? Mega. Es ist so, und ja, es ist einfach, es ist alles geil da dran irgendwie. Die Mucke ist geil, es ist super aggressiv, super punkig. Und ja, trotzdem, für jemand, der damals dann nicht mehr so richtig viel Punk gehört hat, ist es halt trotzdem sehr, sehr metallisch und hat auch so einen leicht modernen Anstrich. Und dann natürlich die ganzen Industrial-Elemente, muss ich dir nicht erzählen, haben bei mir total funktioniert und ja, mega, mega.
Über welches Jahr reden wir hier?
Wann kam die raus?
In etwa.
95, 94, wann kam die raus? Warte mal, ich kann nicht dir sofort sagen, die kam raus, die Point Blank, 94, ja. 94 habe ich die noch nicht gehört, ne, Disclaimer.
Krass, ich habe die nämlich viel später eingeordnet, jetzt nicht viel, aber ich dachte immer, die wäre 97 oder sowas, aber nein, tatsächlich so raus.
Ja,
ne?
Sehr, sehr früh.
Tatsächlich bei unserer Lieblingsplatte Chaos AD fast direkt hinterher.
Richtig, genau. Ich habe die auch erst später entdeckt, weil ich, ja natürlich, 94 war ich 9, ja, habe ich natürlich nicht Nailbomb gehört und mich übers Crust-Cover gefreut.
Richtig, richtig peinlicher
Auftritt. Richtiger Poser einfach, ey. Aber ja,
richtiges Toy-Style.
Ja,
hier.
Auf jeden Fall. Also ich kann dir gar nicht sagen, wann ich die zum ersten Mal gehört habe, aber als ich mit...
Das ist geile Platte, ohne Frage.
Absolut, ja. Und die Live-Platte natürlich auch, Proud to Commit Commercial Suicide.
Genau, ich habe das erste Mal von der Band auch gehört, irgendwie muss das eine Live-Übertragung vom Dynamo oder ja, irgendwie sowas gewesen sein. So, ne? Da kennt man, ne? Das gibt's bestimmt immer noch auf YouTube. Ich habe ein Beef mit der Platte. Ich habe ein Beef mit dieser unglaublich geilen Platte, und das ist der Snare-Sound. Okay. Diese mega hochgestimmte, aggressive Snare. Bei Nailbomb kann ich das noch eher verzeihen, aber ich hasse nicht so sehr wie so ganz hohe, so diese Piccolo-Snares. Und das finde ich mit das Allerschlimmste.
Ich stehe da so drauf, Alter. Ich bin echt Fan.
Krank.
Ja, wenn du.
Echt wahr? Oh.
Ja, wenn du Piccolo-Snares scheiße findest, dann einfach mal Snapcase hören. Da ist die Snare so extrem hoch.
Oder die Trouble Gum von Therapy, wo dann auch einfach kein Teppich drunter ist. Das ist halt geil, wo es halt Bium, Bium, Bium macht die ganze Zeit, Alter. Da hätte die hätte auch jemand Kiel holen müssen für diese Produktion. Für diese eigentlich total geile Platte, die komplett. Wir machen mal eine Sonderfolge. Produktion, geile Platten, die vom Snare-Sound ruiniert wurden. Kenne ich einige Beispiele.
ich bin da großer Fan, muss ich tatsächlich sagen.
Aber es gibt noch ein Beispiel. Du hast das vorhin schon angesprochen als Querverweis zu As in Hell, Valenfire, wenn man das richtig ausspricht. Leute, Paradise Lost, wenn ich mich nicht täusche, My Dying Bride und Doom. Reden wir über die Doom, die UK Doom?
Die Doom sind das, ja.
Ja, der meistverbreiteteste Aufnäher auf der ganzen Welt, wo die meisten Leute nicht wissen, wo es herkommt.
Ja, das ist korrekt. Ja, genau die Doom sind das. Ja, Valenfire. Witzige Story dazu. Ich war mit W-Farm damals, als wir einen Plattenvertrag für unsere letzte Platte quasi gesucht haben, war ich zu Gast bei Century Media in Dortmund. Und da wurde mir beim Gehen, wurde mir so, hier, wenn du irgendwas mitnehmen willst, ne, und dann wurde mir so, keine Ahnung.
Schlag in den Nacken.
Genau, Schlag in den Nacken, genau. Und da haben sie mir irgendwie, keine Ahnung, gerade so ein paar neue Platten hingelegt irgendwie. Und bei Valenfire stand interessanterweise drauf, wäre für Fans von Celtic Frost, finde ich jetzt nur bedingt nachvollziehbar. Aber die Platte habe ich mir unbefangen dann angehört und war sofort Feuer und Flamme. A Fragile King heißt die, es war das Debüt von denen.
Kam 2014, glaube ich, oder?
Muss vorher gewesen sein. Muss.
Nein, das wollen wir jetzt rausfinden.
A Fragile King, Valenfire. Das muss früher gewesen sein. Ein fragiler König, ja. Kam raus 2011, mein Freund.
Okay, ja. Siehst du. Aber die haben 2014 auch noch eine VÖ gemacht, oder?
Die haben noch ein paar Platten danach gemacht, ja. Aber die A Fragile King war für mich irgendwie, ja, und auch hier Greg McIntosh Stimme auf der Platte ist mega geil. Und
weil ich habe damals nur die zweite, also das von zwei, ich kann mich erinnern, dass ich damals nur das Release von 2014 mitgeschnitten hatte und das auch echt extrem gut fand. Kann ich mich sehr gut dran erinnern, als das rauskam. Ich weiß, damals habe ich als Promoter gearbeitet und ich habe das auch über so, wie sagt man, über so kurze Dienstwege irgendwie zugespielt gekriegt. Hey, hier zieh dir das mal rein so, und ich fand das auch extrem gut. Also das hatte ich lange auf dem iPod, das Ding in meiner Top-Playliste.
Ja, das ist, also ich fand die A Fragile King, die hat mich einfach zum richtigen Zeitpunkt auch erwischt. Auch da die doomigen Songs besonders geil. Da, und da sind auch so catchy Elemente drauf. Also Anspieltipps, wer die Platte nicht kennt, My Black Siberia ist geil. Der hat so eine sehr, sehr catchy Liedmelodie drin und so. Also ja, die Band, und die haben ja auch konsistent auch noch eine ganze Weile Platten rausgebracht. Ich glaube, 3 oder 4 Platten haben die insgesamt rausgebracht. Also auch ein Nebenprojekt, was jetzt nicht kurzlebig war. Gesundheit.
Und, Dankeschön.
Und ja, bin ich extrem Fan von. Und wo wir gerade schon
vom Mike wischen.
Ja, wisch ab, Alter. Und wo wir gerade schon so bei crustigen Sounds sind irgendwie, ne, Valenfire war ja so ein bisschen Schweden-Death, aber hat schon auch so ein paar Crust-Elemente gehabt. Und wo wir schon bei crustigen Sounds sind, natürlich auch noch ein groß, sehr bekanntes Nebenprojekt von Tompa von At The Gates, Disphere. Auch ein sehr legit gewesen auf jeden Fall.
Habe ich total gespaltenes Verhältnis zu, weil die haben 97 eine Platte rausgemacht, Everyday Slaughter hieß die, die richtig geil D-Beat war, so, ne, so der Sound total kaputt und so ganz, D-Beat, die klassischen D-Beat-Sachen haben ja so einen ganz bestimmten Sound. Es klingt halt einfach so, auch wenn man nicht mit dem HM2 spielt, aber die EQ-Kurve von der ganzen Platte klingt relativ ähnlich meistens, und das finde ich total geil. Und da haben die dann 2008 nochmal eine Platte gemacht und dazwischen wahrscheinlich auch, aber die ich jetzt kenne, Live the Storm oder sowas, ja, heißt die, keine Ahnung. So irgendwie. Und die klingt halt voll glatt und völlig ungeil. Warte mal, das muss ich jetzt mal auch mal gucken. Disphere, lass mal sehen, dass ich da jetzt bloß nichts Falsches sage. Live the Storm, ja, 2008. Und die hat so einen ganz, ganz, ganz anderen Sound als die Everyday Slaughter. Dazwischen kam 2003 noch Misanthropic Generation.
Die fand ich
die habe ich nicht wirklich. Die habe ich nicht wirklich im Ohr.
Ja, die Platte fand ich damals ganz cool. Die Live the Storm habe ich gar nicht mehr mitgeschnitten, muss ich gestehen. Aber ja.
Hör dir mal rein, das ist ziemlich überraschend, wo es denn heißt, hier D-Beat, dies, das, und dann die 2008er Platte. Ultra komischer, geleckter, glatter Sound, der überhaupt nicht zur Mucke passt, wenn man mich fragt. Aber wer macht das schon?
Schlechtes Nebenprojekt, oder nicht, nee, schlecht, ich muss direkt ein bisschen zurückdrehen. Aber Tompa hatte auch noch ein anderes Nebenprojekt namens The Great Deceiver. War ganz interessant. Die hatten eine Platte, die erste Platte, glaube ich, hat mir ziemlich gut gefallen. Und die zweite Platte, die dann rausgebracht haben, klang irgendwie nach New Metal. Habe ich überhaupt nicht kapiert. Habe ich ganz weird, Alter. Ist wirklich so Modern Metal irgendwie. Und es ist irgendwie, die Platte ist überhaupt nicht aus dem Arsch gekommen. Ich habe null kapiert, was das sein sollte. So, war nicht so mein Ding. Was hast du denn bei Metal-Beispielen
eigentlich? Ja, es ist nicht so ein richtiges, aber eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Du hast es eben schon erwähnt. Ein gewisser Tom Warrior von Celtic Frost. Viele Projekte, viele gute Sachen. Was ist für dich das Wichtigste?
Ja, es ist total schwer zu sagen. Es ist ja doch so ein bisschen schwammig bei dem. Ne? Ich habe das Gefühl, dass die Bands, die er gegründet hat, so nach und nach eigentlich keine Nebenprojekte sind, sondern immer die Fortführung von dem, was er...
Das ist wohl wahr.
Ja, ne, klar, nach Hellhammer kam Celtic Frost. Das war kein Nebenprojekt, das war einfach seine Band danach. Und dann aus Celtic Frost sind, als der Bassist gestorben ist und auch nach einer sehr langen Pause und einer sehr extrem geilen letzten Celtic Frost-Platte... die Monotheist oder Monotheist, wie auch immer man es aussprechen mag, als Kartoffel oder mit Englisch, auch eine Megaplatte und danach kam er Triptykon und mit Triptykon hat er den Sound der letzten Celtic Frost Platte ja sehr konsequent weitergeführt. Ich finde alles geil, muss ich gestehen. Ich finde auch Triptykon geil. Ist jetzt über 10 Jahre her, dass Triptykon eine Platte rausgebracht haben. Man fragt sich, ob jetzt einfach die nächste Band kommt und den Sound fortsetzt oder ob er mit Triptykon, also er spielt ja live auf jeden Fall viel. Hast du nicht mit denen auch irgendwie irgendwo live gespielt? Hast du doch gerade erwähnt.
Ja, in Brasilien jetzt gerade. Genau. Ja, es war auch ziemlich, ziemlich geil, muss man sagen. Also doch auf jeden Fall echt fett. Was mir noch einfällt, es ist jetzt gar nicht so metallisch und aber ein Side-Project, was ich immer richtig, richtig gut fand. Bist du vertraut mit Them Crooked Vultures?
Bin ich vertraut mit, ist überhaupt nicht meine Baustelle.
Ja, muss man ja eigentlich auch eher von Supergroup sprechen, ne? Dave Grohl, ich habe ihn hier vielleicht hier und da schon mal erwähnt, Josh Om von Queens of the Stone Age und John Paul Jones von Led Zeppelin. Mhm. Ist natürlich krass, ne? Wenn man so ein gewisses Maß an Rockstardom erreicht hat, dann kann man sich halt offensichtlich seine Freunde und Mitmusiker halt auch in der absoluten obersten Bonbon-Dose aussuchen, ja. Weil ich finde die Platte bis heute absoluten Wahnsinn. Ich weiß auch, dass ich die bestimmt ein Jahr lang hoch und runter gehört habe. So, also du sagst, es ist nicht deine Baustelle, kann ich nachvollziehen, wäre eigentlich auch nicht. Aber die ist wirklich vom Drumming, vom Bass her und auch von den Gitarrensachen so dermaßen gut und unfassbar groovig. Also wer eine Lektion in Groove haben will, ohne dass es unbedingt schnell ist oder sonst was, hört euch mal diese Platte an. Ich meine, die meisten von euch kennen sie eh, aber das ist für mich definitiv noch ein extremes Positivbeispiel für ein Supergroup-Nebenprojekt, was nicht so pretentious ist, so um sich gegenseitig einen abzuhobeln, wie geil man ist, weil keiner, wenn sich die drei zusammentun, konnte man wirklich nicht erwarten, was für Mucke rauskommt. Und ich finde das Album bis heute sehr erfrischend.
Ich finde es interessant, weil ich habe so ein bisschen im Ohr. Und für mich klang das irgendwie schon auch sehr Queens of the Stone Age mäßig so.
Ja, sicherlich ohne Frage. Ich weiß, was du meinst. So, aber das war 2009, 2010 war sowieso eine Phase, hatte ich das Gefühl, wo alle Leute sehr viel verrückte Gitarrensounds angeboten hatten. Auch so hier, Jack White hat da geile Sachen gemacht zu der Zeit und so. Das ist hier und da so ein bisschen over the top, räume ich ein. Aber ich finde die Platte einfach vom Songwriting gut. So, okay. Bin ich auch ehrlich, seit Jahren nicht gehört. Aber damals habe ich sie hoch und runter gehört. Daran kann ich mich sehr gut dran erinnern.
Ja, fair enough.
Es gibt auch Sachen, es gibt so natürlich auch Nebenprojekte, wo ich so fast so gar keine Meinung habe, wo ich auch immer nur denke, so, okay, das ist jetzt für mich überhaupt kein Mehrwert. Umso mehr ich auf das Nebenprojekt gucke oder höre, umso mehr lässt es mich die Hauptband vermissen. Hast du da Beispiele? Also, ja, bestimmt hast du Beispiele.
Ja, ich bin sehr neutral down zum Beispiel gegenüber eingestellt. Absolute mega super Group eigentlich, ne? Aber ich muss gestehen, hat mich immer ziemlich kalt gelassen. Ich habe versucht, es gut zu finden und es ist mir nicht gelungen, sagen wir mal so.
Bin ich so ein bisschen überrascht. Ich habe Freunde, Alter, die haben so Down-Tätowierungen und so. Die sind die absoluten Mega-Fans. Also ich kenne viele Leute, die sind viel größere Down-Fans als Pantera-Fans zum Beispiel.
Mhm. Ja, ist mir bekannt.
Wenn ich Phil Anselmo bei Down gesehen habe, zu den guten Phil Anselmo-Zeiten, wenn es die jemals gab, ich habe immer gedacht, so, ach, irgendwie wünschte ich mir Pantera zurück oder so. Also ich konnte mit diesem, ja, das war mir auch immer zu boah, jetzt, wie soll ich das mal ausdrücken? Aber es war mir alles immer so zu berechnen. Das ist so ein Style gewesen, der überhaupt nichts in mir ausgelöst hat. So, weißt du? So dieses, ja, irgendwie, aber gut, Respekt an alle. Ich kenne echt viele Leute, die haben auch so Down-Tätowierungen und so. Also kein Disrespekt an dieser Stelle. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist eine Band, die mich immer komplett kalt gelassen hat. Kurz bevor Phil Anselmo irgendwo bei irgendwelchen Shows zeigen wollte, wie hoch die Kräuter wachsen in dem Laden.
Ja.
Und wie gut der weiße Wein geschmeckt hat, sollten wir eigentlich ein paar Shows mit Down in Spanien spielen. So. Und das kam dann halt wegen seinen geilen Ausfällen nicht zustande. Dementsprechend habe ich sie auch tatsächlich nie live gesehen.
Weißt du, mir fällt gerade noch ein, auch ein Nebenprojekt noch von Phil Anselmo, Superjoint Ritual.
Ritual.
Ja, ja, fand ich auszugsweise ganz geil damals. Die erste Platte hat mir tatsächlich ganz gut gefallen, aber dann auch irgendwie schnell vergessen.
Eine andere Sache, die mir noch einfällt, also eigentlich hätte ich das jetzt so ein bisschen in die Negativkategorie eingeräumt, so, aber ich bringe es mal irgendwie als ein neutrales Beispiel für mich, weil ich weiß, dass diese Band mega viele Fans hat. Irgendeine Meinung zu Audioslave?
Ich habe eine sehr klare Meinung zu Audioslave. Es ist in seiner Perfektion langweilig.
Ja, ich fühle das. Also es ist genau das, besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Die drei, alle Leute, die bei Rage Against the Machine dafür gesagt haben, dass der Groove, die Melodie, die Songs so geil sind, tun sich mit einem Sänger zusammen, den ich nicht abkann. Und ich weiß auch, ganz, 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 ganz schwieriges Thema zu sagen, dass man Chris Cornell für überschätzt hält, hatten wir alle schon. Ich finde, es ist einfach, ich nehme auch das überschätzt zurück. Es ist halt einfach überhaupt nicht mein Style von Vocals. So, weißt du, das sind so, ich kann mit diesen Vocals von Chris Cornell überhaupt nichts anfangen. Und dann bitte eher noch bei Soundgarden. Aber bei Audioslave dachte ich so, ey, da kommen zwei Sachen zusammen, die ich überhaupt nicht zusammen sehen will, und ich halte diese Band bis heute für völlig überflüssig. Zu dem Wort stehe ich. Überflüssig trifft es für mich. Alter, mach doch Soundgarden, alles ist geil, und ich weiß, dass Chris Cornell auch krasse Solo-Sachen gemacht hat, die zu Recht abgefeiert wurden. Aber so dieses Audioslave-Ding, es hatte für mich auch immer so ein bisschen, wir wollen Zack de la Rocha jetzt mal zeigen, dass wir auch ohne ihn können. So, das hatte auch so ein bisschen was, so ein bisschen so wütendes Kindmäßig. So, ja, jetzt erst recht. Und dann denke ich mir so, ja, keine Ahnung, aber so habe ich es damals empfunden. Vielleicht auch als enttäuschter Rage Against the Machine-Fan.
Ja, mein Eindruck war eher, ich fand, es wirkte sehr konstruiert irgendwie. Weil es so auch so perfekt war. Weißt du, ich meine, es ist so, irgendwie war an der Platte war nichts so richtig auszusetzen, aber es war nicht, Rage Against the Machine im Vergleich waren ja eine gefährliche Band, so ein bisschen, ja. Kann man ja schon sagen.
In den besten Momenten, ohne Frage.
Absolut.
Ja.
Und Audioslave hatte diese Komponente halt gar nicht. Null.
Ja, weil sie halt ihre Gefährlichkeit halt auch einfach dadurch aufgegeben haben, dass sie den Sound, ja, also es gibt ja Momente bei Audioslave, die sind halt so, okay, das könnte auch ein Rage Against the Machine Song sein, so irgendwie so vom Groove, vom Ansatz, von der Melodieführung her. Und dann lädt man sich aber halt den weltbesten Sänger dazu ein, so einen auf den. So, wie geil soll das denn schon werden? Nichts ist langweiliger.
Ja, genau. Genau das, ja. So geht's mir mit Audioslave auch. Es ist so, ich kann objektiv nicht viel Schlechtes dazu sagen, aber es kickt einfach null. Das ist so ein bisschen so das Ding bei Audioslave. Ja, interessant.
Es gibt unglaubliche, wenn wir über klassische Nebenprojekte sprechen, natürlich auch unglaubliche, und jetzt wird's eigentlich, kommt der lustige Teil des Abends, richtig viele geile Scheißbeispiele, die so richtig schön wehtun. Hast du ein paar Beispiele?
Ja, also ich sag mal so, ich finde, dass die Beispiele, die ich habe, so richtig wehtun tut's nicht. Ich find's eher, na doch, es tut in seiner Belanglosigkeit weh, sagen wir mal so.
Die Bühne frei.
Ganz schlimm fand ich zum Beispiel Killer Be Killed, das Nebenprojekt von Max Cavalera, dem Greg von Dillinger Escape Plan, Mastodon Basser, und wer hat Drums gespielt? Ah, ich komme gerade was.
Weiß ich nicht, ist mir auch egal, fand ich auch so schlimm. Ey. Alter, in dieser Band steckt vom Sound alles, wirklich, das sind alle Komponenten, die ich scheiße finde.
Ja.
So von dem Gitarrenarbeit, von den Vocals, und hast du nicht gesehen, also wirklich so, ich habe mir das vorhin dann nochmal alles angehört, so, das ist wie so ein großer Eintopf, nur mit Sachen, die ich nicht mag.
Ja.
Ja. Also wirklich, genauso müsste ich diese Band beschreiben. Auch natürlich, ob das gut ist, gut gemacht ist, völlig ohne Frage. Aber ich finde dieses Beispiel auch immer so, ja, gut, aber nicht mein Geschmack oder so, oder gut gemacht oder so, finde ich immer scheiße, weil natürlich sind Sachen gut gemacht, aber manche Sachen sind halt aber auch, haben einfach null Seele und Charakter, und da zähle ich Audioslave halt auch einfach zu, so, und ich finde Audioslave durchaus besser als Killer Be Killed.
Ja, es ist wirklich an seiner in seiner Belanglosigkeit schwer zu ertragen. Das stimmt schon wirklich. Und ja, auch ein Beispiel, was also, ne, ich muss dazu noch sagen, eigentlich ist wirklich die Zusammensetzung an Musikern, dachte ich so, ja, okay, ziemlich cool. Das ist eine ziemlich unorthodoxe Mischung an Leuten so, ja, wo du denkst so, ja, das könnte was werden irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dass die versucht haben, einfach relativ kommerzielle, harte Mucke zu machen. Das ist so, das scheint alles.
Wer glaubst du ist der Hauptschuldige dabei, dass das so wischiwaschi und so lasch geworden ist? Ich habe einen ganz klaren Schuldigen hier.
Du hast einen klaren, ich vermute eventuell der Dillinger-Sänger, der spielt ja auch Gitarre und so weiter und so fort.
Ja, ich mag den Gesangsstil gar nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Mastodon daran Schuld haben. So, ich bin kein großer Mastodon-Fan, so Respekt für die Band auf jeden Fall, aber das ist Mucke, die mich auch nie abgeholt hat, so ganz und gar nicht.
Frühwerke von Mastodon finde ich sehr geil, aber ich bin seit der Leviathan auch schon raus. Obwohl irgendwie, es kam nochmal eine Platte mit so einem roten Cover, die ich ziemlich cool fand, überraschenderweise. Aber ja, kann sein, dass die daran schuld sind. Ich weiß es nicht so genau, aber es ist leider hochgradig belanglos. Was mir auch noch, ich sag mal so, es hätte mir gefallen können. Und als es rauskam, war ich auch total hyped für das Release. Und zwar geht es um die Band Palms. Das ist ein Nebenprojekt. Das ist im Grunde genommen ISIS, die Bandmitglieder von ISIS, nicht der Terroristengruppe natürlich, sondern der Band. Und der Deftones-Sänger Chino Moreno, da dachte ich, oh cool, das wird bestimmt total geil. Und ich muss gestehen, am meisten nervt mich an diesem Release der Gesang. Weil ich das Gefühl habe, dass bei einer Band wie ISIS, bei diesem Post-Metal-Zeug, ist es ja doch auch so, dass die Musik immer mal so ein bisschen atmet. Ja, du hast Instrumentalpassagen und so weiter und so fort. Aber ich habe bei Palms das Gefühl, dass Chino das Gefühl hat, er muss über alles drüber singen. Und er seiert einfach über alles die ganze Zeit. Und die Mucke ist dann auch öde. Ich muss auch sagen, später ISIS fand ich ziemlich öde. Eventuell war es von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aber ich war damals noch stoked. Alles, wo irgendwie Deftones Querverweise bei waren, dachte ich so, okay, könnte richtig geil sein. Aber man wurde über die Jahre eines Besseren belehrt. Palms ist ein 1A-Beispiel dafür, wie, ja, keine Ahnung. Und dann zuletzt als richtig auch belanglos für mich, belangloses Nebenprojekt, Kingdom of Sorrow. Das ist Kirk von Crowbar und Jamie Juster von Hatebreed.
Lass mal ganz kurz, stopp. Lass uns mal bitte kurz auch über den vielleicht schlechtesten Bandnamen aller Zeiten sprechen. Das ist wirklich so, als hätten sich das so 14-Jährige aus Ulm ausgedacht. So, also nichts gegen Ulm, so. Also, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, wo das herkam, so. Aber das ist halt so Band-Contest der örtlichen Sparkasse. So, Alter, wir brauchen einen geilen Namen, Alter. Kingdom of Sorrow. Sowas trifft man vielleicht noch beim Mera Luna Festival, so. Aber dann hört's auch ganz schnell auf. Also, das finde ich ein starkes Stück.
Ja, kein geiler Bandname und auch keine geile Band. Es ist, also wie gesagt, Kirk von Crowbar, wir alle wissen, Crowbar, einer meiner großen Lieblingsband, und dann Jamie Juster von Hatebreed. Es klingt einfach nur wie Crowbar B-Seiten. Das ist so, ja, nicht geil genug, um es aufs Crowbar-Album zu schaffen. Naja, hier, machen wir Kingdom of Sorrow. Und ich finde es unfassbar, unfassbar belanglos, die Platte. Und auch das wollte ich damals gut finden, weil zu der Zeit auch Crowbar jetzt nicht so mega aktiv war. Ja, die haben nicht die, wenn ich mich so recht entsinne, haben die gerade zu der Zeit nicht so am Fließband produziert. Und da dachte ich so, okay, cool, hier kommt jetzt quasi Crowbar-Input, aber es hat mich von vornherein null abgeholt.
Ich würde gerne noch mal ein, zwei Beispiele anbringen von Sachen, die einfach so scheiße sind, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, aber gerne. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute einfach nicht vergessen. Ich möchte Methods of Mayhem von Tommy Lee anführen. Oh. Da bin ich neulich mal wieder drüber gestolpert und das ist wirklich so eine absolute unsagbare Schmutzgrütze. Das ist viel zu hart. Wo er dann so anfängt mit der Gitarre umgeschnallt und so zu rappen und im Video sind dann so coole nackte Frauen im Auto und es ist einfach nur fürchterlich von vorne bis hinten. Also es hat so in etwa so viel Geschmack wie seine Tätowierungen. So. Und ich bin Tommy Lee Fan, sag ich ganz ehrlich. Ich bin ja großer Mötley Crüe Fan von den goldenen Jahren, die sie ja auch durchaus hatten in den 80ern und so. Also ich stehe auf diese Art von Feel-Good Metal, so, weißt du? Mhm. Hardrock, wie immer man es nennen will. Und ich halte auch große Stücke auf ihn als Drummer. So, aber das ist so, ey, das ist so richtig, das sprüht, ey, ich bin ultra reich, ich bin ultra gelangweilt 100%. Und ich habe ganz große Angst, unrelevant zu werden. Was mache ich jetzt? So, ey, zünde ich mich auf der Bühne an oder bringe ich eine fürchterliche Platte raus? So, und er hat leider das Letztere gewählt.
Es ist genau das, was du sagst. Es kommt einem so vor, als wäre er völlig out of touch. Ne? Ein Typ, der einfach mega reich ist, in Hollywood abhängt, keine normalen Leute kennt, nichts mit normaler Musik zu tun hat und dann ist New Metal. Ist New
einfach denkt ja. Mit Rap Metal und dann einfach denkt, darauf wartet jetzt die Welt. So, das brauchen wir jetzt.
Genau, da wird es einfach
mal. Aber es geht noch schlimmer.
Oh, jetzt, Simon, jetzt kommt.
Es geht noch, wenn wir in diesem thematischen Bereich und in dieser Musikklangfarbe uns aufhalten, es geht noch schlimmer. Der Basser von Korn, Fieldy.
Yes.
Der hat, ich weiß nicht wann das war, 2002 oder so, der hat mal eine Soloplatte rausgebracht und ein Nebenprojekt, das hieß Fieldy's Dreams. Mhm. Und das ist so, ey, die Platte müsste man eigentlich in so eine Zeitkapsel tun und ins Weltall rausschicken. So, ich weiß ja, im Weltall kursiert ja so eine Kapsel mit so Musik von so klassischer Musik und Gedichte und so, was die zu den schönen Dingen, zu der Menschheit, der Mensch als solches fähig ist. Und ich finde, man hätte als Negativbeispiel durchaus Fieldy's Dreams mit der Platte Rock'n'Roll Gangster dazulegen können und den Außerirdischen zu zeigen, hey, der Weg lohnt sich hier nicht und wenn, macht uns bitte direkt platt. Er löst uns von Fieldy's Dreams, Alter. Es ist genau dieselbe Story, Alter. Das war so 2002. Der hat richtig sich die Taschen voll gemacht mit Korn. Auch vollkommen zu Recht. Ja. No hate. So. Und Korn ist so eine Band, die interessiert mich überhaupt nicht, aber ich respektiere das. Und ich höre viele gute Sachen über die Band, auch live und so. Und dann merkt man so, ey, da hat jemand eine Platte gemacht, der irgendwie relevant sein will, weil er in seiner anderen Band nur Bassist ist, so, und denkt so, er ist so total divers und so und macht jetzt so eine Rap-Platte und die ist einfach so, also die ist auch deutlich schlechter als so Methods of Mayhem von Tommy Lee Kram. So, das muss man erstmal hinkriegen.
Ja, es ist so, du hast echt das Gefühl, es ist so ein lokaler Rapper aus Eisenhüttenstadt. Ja, so.
Ja, auf jeden Fall, der sonst Weed verkauft in 10er-Päckchen so und insgesamt 4 bis 5 davon, so an seine Berufsschulkumpels.
Genau so, das ist echt so, Alter, das ist, ne, es ist überraschend, wie Local Band das alles rüberkommt. Ne, es ist, ich glaube, Fieldy hat mit diesem Album quasi Local Bands ausgelocalbandet quasi. Er hat's geschafft.
Das Einzige, was noch gefehlt wäre, wenn er die Platte nicht Fieldy's Dreams oder die Platte Rock'n'Roll Gangster, er hätte sie auch Kingdom of Sorrow nennen können. So, das wäre auch noch ein passender Titel gewesen, rein vom Geschmacklichen her. Kommen wir zu guten Nachrichten. Wir haben hier lang und breit jetzt über Solo-Projekte, zumindest nicht über Nebenprojekte gesprochen, aber es gibt natürlich auch Solo-Projekte. Was ist, wenn Musiker und Musikerinnen sich aus ihrem Bandgefüge lösen und auf eigene Rechnung, auf eigene Kappe, auf eigenes Risiko halt einfach mal sagen, ey, ich will jetzt eine Soloplatte machen. Ich finde, das ist das fast eigentlich interessantere Thema, denn dafür gibt es genauso viele richtig geile Beispiele und richtige Schrottbeispiele. Hau in die Tasten, Simon.
Ja, und Hanno und ich haben in unserer Redaktionssitzung festgestellt, dass wir beide einen, das ist ja bei uns öfter so, wir stellen immer wieder fest, dass wir total unorthodoxe Platten, völlig unerwartete Platten, beide total geil finden. Und zwar handelt es sich bei unserem ersten Beispiel um die Wildflowers von Tom Petty, von der wir beide große Fans sind.
Genau, so unterschiedlich wie in vielen Dingen auch sind, das hat Simon eben gut zusammengefasst, in unseren schönsten Momenten unserer Freundschaft und unseres Podcast-Formats stellen wir dann fest, so Alter, ich liebe diese Platte ganz genauso wie du. Und das ist das, was uns zusammenschweißt. Tom Petty, Riesenfan, also wirklich Mega-Fan. Und ich glaube, du auch, Simon, so das Thema müssen wir jetzt, also ich möchte Herrn Petty jetzt hier kurz etwas Platz einräumen. Gerne. Für mich ist Tom Petty natürlich eine wichtige Sache, weil ich wohne in der Stadt, wo Tom Petty herkommt. Tom Petty und die Heartbreakers, wurde auch so, die haben sich ja so auch auf Deutsch genannt, Tom Petty und die Heartbreakers. die kommen hier aus Gainesville, Florida. Und ich glaube, haben sich 76 oder 75 oder so gegründet. Und lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt kein Stück Musik, was Tom Petty jemals gemacht hat, was ich nicht zumindest im Ansatz gut finde. Und das meiste davon finde ich schweinegut. So, Wildflowers ist seine zweite Soloplatte. Alter, Ich weiß nicht genau, welches Jahr das ist. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen? Das wäre eigentlich interessant. Das ist das 94 oder so?
Ja, das war so das Mitte war 90er. Wir finden es raus. Ich kann dazu sagen, zu der Platte...
94? Ja. 94 kam die raus.
Meine Eltern hatten die auf CD aus irgendeinem Grund. Also wir hatten auch, ich erinnere mich, wir hatten auch ein Tom Petty and the Heartbreakers Tape im Auto immer. Muss ich jetzt mal gucken, welche Platte das war. Aber die Wildflowers haben meine Eltern irgendwie auf CD gekauft. Und das war eine von diesen CDs, die ich mir dann gegriffen habe und angehört habe bei mir im Zimmer und die mich irgendwie total angesprochen hat, schon auch ne, als Kind, muss ich sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Platte 94 gekauft haben und ich die in dem Dreh dann auch gehört habe. Ja, und die hat mich total angesprochen. Irgendwie ist es so eine, ja, es ist so eine schön melancholische Stimmung irgendwie.
Ja, aber nicht,
nee, nicht
nur traurig nee, melancholisch, sondern... Die Platte ist im positiven Sinne sehr ich-bezogen, wie ich finde, von den Lyrics her. Und es ist ja auch zu Recht so, denn es ist, wie gesagt, die zweite Solo-Platte. Er hat bis 1989 alles exklusiv unter Tom Petty und die Heartbreakers rausgebracht. Und die erste Solo-Platte von ihm hieß Full Moon Fever, welcher auch natürlich der absolute Wahnsinn ist. Die Obermesse mit Songs wie Free Falling und Won't Back Down. Und zu Won't Back Down...
Geiler Song.
Guckt es euch auf YouTube an. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. College Football hier im Süden, in den Südstaaten, ist eine absolute Macht so, ne? Und somit auch die Gainesville Gators hier in Florida, in Gainesville. Und das ist so die inoffizielle Stadionhymne. Und immer in der Halbzeit, egal welche Mannschaft gerade zu Gast ist, singt das ganze Stadion, ich glaube mit 94.000 Sitzen, Won't Back Down von Tom Petty natürlich, weil Tom Petty hier halt auch ein Volksheld ist, weil er hierher kommt so. Und der Text ist halt auch so geil. Es ist also zu so einem Sportevent passt das natürlich super geil. Und guckt euch das mal auf YouTube an. Also wirklich meterhohe Pelle. Wer auf Sport steht, so wie ich, und auf Gänsehautmomente, der sollte mal sich hier ins Stadion verirren und einfach mal mitsingen, wenn 90.000 Leute Won't Back Down von Tom Petty singen. Es ist wirklich, also jedes Mal Tränen in den Augen. Es ist mega geil. Die Platte Wildflowers, die dann 94 kam, die zweite Soloplatte von ihm, produziert auch natürlich von Rick Rubin. Rick Rubin, Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, muss man sagen, vielleicht auf seinem absoluten Schaffenszenit, wie ich finde. Also die Platten, die er zu der Zeit gemacht hat, ist alles ausnahmslos geil. Ich glaube, so weit kann man gehen. Mhm. Es gibt für alle, für die das jetzt gerade so ein bisschen Neuland ist, diese Platte Wildflowers und Tom Petty, es gibt über die Entstehung und über die Aufnahme mit Rick Rubin, über diese Platte Wildflowers, die 94 rauskam, eine geile Doku, die heißt Somewhere You Feel Free, The Making of Wildflowers. Hast du das gesehen? Die kam auch, glaube ich, erst dieses Jahr oder letztes Jahr raus.
Nein.
Absoluter Wahnsinn.
Habe ich nicht.
Absoluter Wahnsinn, alles auf 16 Millimeter gefilmt. Geil. Also so, ne? Und angeblich haben die diese ganzen Sachen jetzt erst gerade wieder in so einem Tom Petty Archiv gefunden. So, und es ist wirklich, wirklich großartig. Ich habe Tom Petty 2014 live sehen dürfen. Es ist eins der Top 3 meiner besten Konzerte. Vielleicht Top 5. So, aber Tom Petty live beim Spielen zuzugucken war, wie soll man das sagen? Also, das war eine Lektion in Demut. Es war. Und das ist in dieser Doku auch geil. Der Typ wird nie laut. Jede Geste, jeden Akkord, den der anschlägt, jedes Mal, wenn er an seiner Zigarette zieht und jedes Mal, wenn er den Mund vor dem Mikrofon aufmacht und entweder was Kluges sagt oder was mega Schönes singt, es hat alles so eine unglaubliche Lässigkeit. Mhm. So, und ich glaube, Tom Petty war vielleicht der lässigste Mensch der Welt. So, also, das, wenn man ihn auf der Bühne zu, also du merkst, ich gerate in Schwärmen, wir machen hier in Gainesville mal eine Tom Petty Tour. Wir gehen an seinem Geburtshaus vorbei, wir gehen in den Tom Petty Park, wir gehen ins Stadion und solche ganzen Geschichten. Und Tom Petty, um das Thema Tom Petty vielleicht hier auch abzuschließen, aber auch nur vielleicht. Tom Petty hat bis zu seinem Tod Gainesville gehasst. Und ich glaube, er ist nur einmal wirklich zurückgekommen. Das war 1996 oder 97. Nee, Moment, das war 2004. Ich weiß es nicht. Es war ein bisschen später oder so. Da hat er ein Konzert hier gespielt in einem der großen Auditoriums in der Uni oder irgendwie sowas. Auch ein legendäres Konzert. Kann man sich auch live anhören. Ich glaube auch auf YouTube. Denn als er dann auf einmal erfolgreich wurde, er hatte so einen ganz komischen Vater, der hatte so den Ruhm von seinem Sohn völlig ausgeschlachtet und ist hier immer an die Uni gegangen, in die ganzen Bars und hat überall rum erzählt, ey, Tom Petty ist mein Sohn, um dann die ganzen jungen Frauen zu belästigen und so. Und immer wenn er hierher zurückgekommen ist, seine ganze Familie hat dann immer so getan, als würde er ihnen total viel schulden. So, ne? So von wegen so, ey, kümmere dich mal um uns und gib uns mal Geld und so. Und hast du die Audiobiografie von ihm gehört, beziehungsweise die Biografie gelesen?
Nein.
Auch absoluter Killer, kann ich nur empfehlen. Und da rechnet er dann mit Gainesville auch ab. Es ist ziemlich, ziemlich unterhaltsam.
Nice.
Ja, Tom Petty, könnte ich jetzt stunden. Können wir eigentlich eine Sonderfolge machen, machen wir aber nicht. Was ist noch solo gut gelaufen? Hast du noch ein Beispiel?
Nee, das war mein einziges Beispiel, was mir eingefallen ist spontan. Ja, lass krachen, Alter.
Obwohl, naja, eigentlich haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das ein Nebenprojekt, das ist vielleicht so ein bisschen eher in die Nebenprojektsache, aber das ist mir vorhin noch spontan eingefallen. Wenn sich Leute ändern und was komplett Neues machen, ist das oft schlecht, aber ich erinnere mich halt einfach gerne, wenn Ice-T an Buddy Count, so, ne? Ich finde, das ist im Nachhinein extrem gut gealtert und ein geiler, wie sagt man, bold move im Englischen, so. Ich finde das auf jeden Fall richtig gut, so. Das ist ja eigentlich das Umgekehrte, so. Ich suche mir als Solo-Artist eine Band, so, ne? Ich gründe eine Band und ich finde diese Buddy Count, die erste Platte, ich finde die immer noch so wahnsinnig, auch die Born Dead geil und so, hast du nicht gesehen. Es ist, wollte ich nur als Überleitung zu einer anderen Thematik, und zwar, wir haben es oft gesagt, Simon und ich, wir sind ja auch beide große Rap-Hip-Hop-Fans. Lass uns kurz über NWA sprechen. Aus NWA 5 Leute, Cube, MC Ren, Eazy-E, Yella und Dr. Dre, sind zumindest 3 hervorgegangen, die auch solo dicke Karrieren hatten. Ne? Natürlich ist der Dr. Dre immer noch Multimilliardär mittlerweile, so, also einer der erfolgreichsten Musikgeschäftsmänner der Welt mittlerweile. Ice Cube, großer Ice Cube-Fan, aber am meisten persönlich außerhalb des NWA-Kosmos feiere ich immer bis heute Eazy-E. Also wenn ich einen nennen müsste, ich liebe die Eazy-E-Platten über alles. Wie ist es bei dir?
Tja, bei mir ist es ja doch durchaus so, dass ich vor allem East Coast und nicht West Coast Hip-Hop mag. Die NWA-Sachen fand ich geil. Und wenn ich jemanden picken müsste, wäre Dr. Dre der Letzte. Ich stehe auf Dr. Dre's, weil der sehr für mich diesen West Coast Produktionssound dann natürlich auch als Producer definiert.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und ich sag mal diese
G-Funk.
Genau, G-Funk und wie sich das überschneidet mit so auch einfach mit West Coast Hip-Hop. Alles nicht ganz mein Fahrwasser, muss ich gestehen. Und ist
auch kein Snoop?
Kaum, echt wirklich fast gar nicht. Also es ist so in Ansätzen.
Du bist einfach nicht jiggy genug, ne? Das höre ich nicht zum ersten Mal.
Das ist richtig, ich bin definitiv relativ unjiggy unterwegs, Alter.
Okay, aber dann würde ich wahrscheinlich sagen, bist du am ehesten noch bei Cube, oder?
Ja,
so als Solokünstler.
Cube ist okay und Eazy-E mag ich eigentlich auch, so aus Prinzip.
Die Stimme von Eazy-E genau. Ist einfach so göttlich, diese absolute Arroganz, und es ist ja auch kein Geheimnis oder auch keine Legende, absolutes Nichtskönnen, ne? Dass die ihm bei den ersten Aufnahmen halt einfach so die Worte phrasiert haben und so, rap mal das, und er stellt sich heraus, Alter, der hatte einfach so eine geile Pimp-Stimme. Ne? Mhm. Eazy-E in etwa 1,50 Meter groß, Riesenfresse, dann leider an AIDS verstorben. Ja, absolute Legende, wenn du mich fragst. Hast du den Film gesehen, der glaube ich 2015 in die Kino kam?
Aber auch genau zu der Zeit, von daher erinnere ich mich nicht mehr im Detail daran, aber der Film war cool.
Ich habe ihn nämlich neulich mal wieder geguckt, was dafür spricht, dass der Film mich damals schon sehr angesprochen hat. Das ist eine der, also das ist ja so ein Biopic, wie nennt man sowas? Keine Ahnung, aber mit Laienschauspielern, nicht, hätte ich fast gesagt, aber nicht mit den richtigen Akteuren von damals, insbesondere nicht Eazy-E, aber
ja.
ist ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall geben. Ja, wer sich das noch nicht angeguckt hat, bitte angucken. Was mir noch positiv einfällt, habe ich nämlich gestern Abend durch Zufall, ich war gestern beim Highschool-Football, immer jeden Abend irgendein Sportevent. Ich habe mir die Gainesville Hurricanes gegen die Santa Fe Raiders angeguckt mit vielleicht 150 anderen Eltern.
Nice.
War geil. Es ist schon interessant zu sehen, wie das Highschool-Football-Niveau hier auch hoch ist, weil nächstes Jahr spielen manche schon auch in den College-Teams. War auf jeden Fall sehr interessant. Das aber nur nebenbei. Und da habe ich im Auto einen Song von Tim Armstrong gehört, dem Gitarristen und auch Sänger von Rancid. Ich bin ja sehr großer Rancid-Fan. Ich glaube, du kannst der Band auch was abgewinnen.
Nee, nicht
und der
so
hat
richtig.
2007. Nicht so richtig, okay.
Nee, nicht so richtig.
2007 eine Platte gemacht, die hieß A Poet's Life, und da ist dieser Mega-Hit Into Action drauf. Das Ganze ist so ein bisschen Reggae-mäßig, so, aber ich stehe ja so auf so Reggae-Tunes. Geile Platte. Also Simon schüttelt hier den Kopf, alle anhören außer Simon. Hier ist die Empfehlung, A Poet's Life 2007, Tim Armstrong.
Tim Armstrong hat doch auch dieses Transplants-Ding gemacht, ne, mit Travis Barker. Und wer war noch dabei? Von Scarhead.
War Tim Armstrong dabei?
War er oder war er nicht dabei? Das finden wir raus.
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Travis Barker dabei war und dass ich der Sache überhaupt nichts abgewinnen konnte. Das ist mir zu albern gewesen.
Ja, genau, das war sehr albern. Tim Armstrong. Ja, Tim Armstrong war dabei. Ja, fand ich komplett furchtbar. Ich wollte es gut finden, kurz. Die hatten so ein Musikvideo, was damals, wo man so ein bisschen so Teenager war, später Teenager, alles so ein bisschen edgy, coole Typen, Tattoos, Jeanswesten und so weiter und so fort. Ich wollte
kotz gleich.
Ja, ich wollte es gut finden, aber ist mir überhaupt nicht gelungen.
Wenn ich das schon sehe bei Wikipedia, Transplants are an American Punk Rock / Rap Rock Supergroup. Nee, lass mal.
Ja.
Das machen wir mal nicht. Ja, aber die Soloplatte von ihm ganz unpeinlich. Also wirklich richtig, richtig gut. So, das ist ja auch Rancid witzigerweise die einzige Band, wo ich diese Offbeat-Ska-Anleihen ertragen kann, weil das halt irgendwie eher so Rocksteady Two-Tone-mäßig ist und nicht so alberner Ska-Punk mit beschissenen Trompeten und so, aber don't get me started. Hast du ein paar neutrale Beispiele, wo du sagst, so ja, die Solo-Sachen können wir erwähnen, aber irgendwie habe ich nicht so eine richtige Meinung zu?
Zwischen neutral bis ziemlich gut fällt mir Billy Idol ein. Bei Billy Idol finde ich so ein paar Sachen richtig geil. Ich hatte ja, glaube ich, in unserer Lieblingssong-Folge hatte ich Eyes Without a Face genannt. Den Song, für mich echt ein Übersong nach wie vor. Und auch Rebel Yell, ich kann nichts Schlechtes dazu sagen. So. Also ich finde Billy Idol schon ziemlich sick.
Wie weit bist du mit seiner UK-Vergangenheit vertraut? So, dass der
ich weiß darum.
Der durchaus legit Punkrocker der ersten Welle gewesen. So, ne? Ich glaube, die erste Platte hat er mit Generation X gemacht. Wenn ich mich täusche, war das 76 oder so. Mhm. Ultra geiles Debüt, also schön poppig. So wie ich UK-Punk eigentlich mag. Es gibt ja so diese zwei UK-Punk-Richtungen. Du hast dann halt einmal diese 70er-Sache, so wo alles so noch so leicht Pop-Rock-mäßig klingt, aber halt so eigentlich sehr schmissige Pop-Songs halt eben so ein bisschen dirty aufgenommen. Und da fällt das halt auch rein, die erste Generation X-Platte. So schöner 70er-UK-Punk finde ich richtig geil. Und dann später gab es dann halt so Sachen wie GBH und solche ganzen Geschichten, was ich auch total geil finde, aus anderen Gründen. Und witzigerweise, die haben 1981 auch nochmal eine Platte gemacht, dazwischen auch noch eine, aber auf jeden Fall 81 eine, und da, die hieß Kiss Me Deadly. Und da ist ein Song drauf, der heißt Dancing With Myself. Und die Leute denken immer, das ist ein Solo-Song von Billy Idol, ist es aber überhaupt nicht. Das war nämlich zum Beispiel noch Generation X.
Schau mal einer an. Hanno droppt die Knowledge
ja,
hier.
Ja, also Generation X-Platten. Knowledge, ja, das ist halt einfach mein Metier, diese frühen, erste Wave of British Punk. Ich habe das ja früher so als Kind, als Teenager so exklusiv gehört, dass ich auch alles, was aus den USA punkmäßig kam, absolut negiert habe. So, ne? Also es war, jahrelang ging mir das so. Und auch da nochmal die Brücke zu schlagen zu Rancid, als ich denn die Rancid-Platte mit 13 oder so in die Hand bekam, die Outcome the Wolves, das war für mich ein totaler Schlag in die Fresse, rauszufinden, dass das Amis sind. So, lange Rede, kurzer Sinn, Generation X kann man sich gut geben. Was mir nämlich auch noch aufgefallen ist, habe ich neulich gesehen, wieder eine geile Doku-Empfehlung hier. Auf Netflix läuft gerade, ich hoffe, das gibt's da noch, eine unglaublich geile Doku über die Band Wham. Ihr wisst schon, Last Christmas und so weiter. George Michael, oft verlacht, aber auch ein unglaublicher Musiker.
Ja, definitiv.
Guckt euch diese Doku an, die Wham-Doku. Ich glaube, die heißt auch einfach nur Wham oder so. Sehr bewegende Doku auch, wie der Typ aufgrund seiner Genialität einfach aus diesem Duo-Konstrukt mit seinem Partner damals herauswächst, weil er einfach der etwas talentiertere ist, der etwas schönere ist und einfach ein bisschen mehr der Showman ist und er einfach nicht aufgehalten werden kann, weil die Welt ihn unbedingt will. Und danach war ich dann auf einmal auch für ein paar Stunden sehr, sehr großer George Michael Fan und auch Wham-Fan. Die Doku ist der Hammer und ich hatte das nicht auf dem Schirm, wie groß diese Band so 85, 86, so also Mitte der 80er Jahre war, weltweit. Es war mir nicht bewusst. Ich dachte immer, Last Christmas, die sind ja auch ganz weit weg davon, ein One-Hit-Wonder zu sein. Überhaupt nicht. Mhm. Also, geile Doku so. Das fällt mir so ein bisschen als neutral ein, weil es wäre jetzt gelogen, wenn ich behaupten würde, ich bin großer Wham-Fan. Allerdings finde ich die Wham-Platten alle ausnahmslos geiler als zum Beispiel Feel These Dreams.
Große Kunst, das muss man natürlich sagen, ja. Wham, was denkst du über Last Christmas? Das ist ja so ein gehasster Song. Ich finde den gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Ich hasse den Song, aber ich wäre enttäuscht, würde ich ihn nicht mehr hören.
Okay, fair enough.
Kennst du dieses Gefühl? Das ist so, es gehört irgendwie dazu. Keine Ahnung.
Hassliebe halt, ja.
Ja, so ich würde Liebe kleinschreiben in dem Kontext, so, aber da ist nämlich witzigerweise in der Doku auch eine geile ja, dokumentarisch festgehalten, wie die dieses Video gedreht haben, dieses ikonische Video. Wir fahren mit einer Gruppe von Freunden in den Schnee und alles ist schön, aber auch so ein bisschen melancholisch und hast du nicht gesehen.
Ja,
Ziemlich geil, dahinter die Kulissen zu gucken, wie die dieses Video gedreht haben.
Okay, ich werde die Doku schauen müssen. Ich muss mir eine Liste machen.
Schlechte Beispiel für bekannte Musiker und Musikerinnen aus dem Bandkontext machen Solo-Sachen. Hast du schlechte Beispiele, Simon?
Ja, da hast du mich drauf gebracht, aber ich hatte es, als wir über Solokünstler, schlechte Solokünstler gesprochen haben, direkt auch vor Augen, das Video, wie Mick Jagger zusammen mit David Bowie tanzt in seinem, wie hieß der Song? Wie ist das mit diesem, wo die beide nebeneinander stehen und so updancen, sehr 80s-mäßig, das ist der Oberknaller, wie scheiße das ist.
Dancing in the Streets?
Ja, genau. Unfassbar. Unfassbar, wie bescheiden das ist.
Ich weiß, dass wir da gestern drüber gesprochen haben, Simon, ne? So von wegen Mick Jagger geht gar nicht und hast du nicht gesehen. Ich habe heute sehr, sehr viel Zeit, wie so oft, mit Mick Jagger verbracht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir die Folgen noch damals immer bei mir im Kinderzimmer aufgenommen haben, da war immer, wenn du dich leicht nach links, wenn du bei mir auf dem Sofa saßt, ich habe ja dieses riesige Mick Jagger-Porträt in meinem Kinderzimmer hängen und ich bin ja wirklich großer Stones und auch insbesondere Mick Jagger-Fan. Und ich habe mir die Solo-Sachen heute alle nochmal angehört und ich muss sagen, ja, vieles davon ist eine absolute Frechheit und der Satz, so scheiße, dass es schon wieder geil ist, trifft da aber auch hier und da wirklich zu. Der hat, glaube ich, 87 oder so eine Platte rausgebracht, die auf den vielleicht besten Namen aller Zeiten hört und zwar Primitive Cool. Und die Platte ist wirklich gut. Also hör dir mal Primitive Cool an im Anschluss an unsere Sendung, Simon. Es würde mich wirklich, wirklich wundern, wenn du die nicht geil findest, weil ich weiß, dass du eigentlich ein total großes, weiches Herz für alles 80s-mäßige hast. So. Und das ist eine richtig geile Produktion. Ich glaube, Jeff Beck war dabei oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, aber das war wirklich eine großartige Platte. Und dementsprechend muss ich da so ein bisschen zurückrudern. Der hat ganz viel so peinlichen Schrott gemacht, aber auch einfach richtige Hits gehabt zu der Zeit. Und witzig ist, wenn man sich da so ein bisschen reinliest, merkt man auch, dass dem das ganz, ganz wichtig war, so einen größtmöglichen Gegenentwurf zu den Stones zu schaffen, weil er sich halt mit Keith Richards immer in den Haaren hatte zu der Zeit. So, das war so der Höhepunkt, wo es so auch den Struggle zwischen den beiden gab. Und das, man merkte, und das ist, um vielleicht auch die Brücke zum Anfang zu schließen, ich glaube, ganz, ganz oft einer der wichtigsten Beweggründe für Nebenprojekte oder Solokarrieren ist, sich frei zu schwimmen von dem Korsett, in dem man drin steckt, von den Bands, für die man und mit denen man eigentlich bekannt ist. Und diese Mick Jagger-Sache ist da sehr, sehr interessant, wenn man sich das mal in Ruhe anhört.
Ja, und da schlägst du sehr gut die Brücke, denn genau aus diesen Beweggründen habe ich damals War for My Heart erstmal aufgegründet. Einfach unglücklich in meiner Hauptband und musikalische Grundsatzdiskussionen, alle paar Proben. Man hat sich schon, also ich sag mal, ohne dass es jetzt wirklich heiß herging, aber man hat sich schon auch in die Haare gekriegt, immer so ein bisschen in diesen Diskussionen. Es war extrem zäh und frustrierend und klar, dann ist es so ein bisschen so ein Befreiungsschlag. Ich habe noch eine finale Frage an dich, Hanno.
Bitte.
Hat Manta als Nebenprojekt angefangen oder hattest du zu der Zeit nichts am Laufen?
Nee, ich hatte noch eine Band zu der Zeit und eigentlich hat Manta auch unter ähnlichen, also das war schon so, hey komm, lass uns mal was machen. Und das Endziel war überhaupt nicht geklärt oder definiert, sondern es war einfach so, ich wollte unbedingt mit Rinsch zusammen Musik machen und ich hatte einfach, beziehungsweise ich hatte so ein Urge in mir, einfach solche Musik zu machen und Musik zu machen, die ich vorher in meinem Leben auch noch nie gemacht habe. Also dementsprechend könntest du auch behaupten, es ist als Nebenprojekt oder als, wie soll ich sagen, als einfach so, ja, als Idee einfach so begonnen hat, ohne dass man da jetzt so totalen Masterplan hinter gehabt hätte. Das war definitiv der Fall. Was daraus werden kann, zeigen die letzten 10 Jahre. Und jetzt steckt man drin und man darf auf weitere Nebenprojekte vom Nebenprojekt gespannt sein. Einige Sachen muss ich zum Abschluss eine Sache, die wir natürlich erwähnen sollten, die mir vorhin noch aufgefallen ist. Also ich gucke zu meiner Seite und habe hier, guckt mich Ozzy Osbourne an mit einem schönen Autogramm und natürlich muss man kurz noch eben Ozzy erwähnen, so, ne? Einfach aus dem Grund, weil der halt einfach ultra viele Soloplatten gemacht hat. Die bekannteste ist vielleicht Diary of a Madman, die ich persönlich auch ziemlich gut finde, was aber bei der Sache sehr interessant ist, jetzt mal gut, schlecht, neutral davon abgesehen. Ozzy hat mit seinen Soloplatten viel, viel mehr Geld gemacht als mit Black Sabbath. Also er war rein marktanteilmäßig und finanziell erfolgreicher alleine als in seiner ikonischen in seinem ikonischen Dasein als Sänger von Black Sabbath, einer der wichtigsten harten Heavy-Bands aller Zeiten. Das nur als Knowledge-Drop nebenbei, könnt ihr gerne in der Kneipe so loswerden und mit Querverweis auf Gear of the Dark, denn alles, was ihr wirklich wissen müsst, lernt ihr hier und alles, was wir nicht sagen, müsst ihr auch nicht wissen. Danke für deine Zeit, Simon.
Ja, danke dir auch, Hanno.
Haust du rein.
Ciao.
They serve one master, that is destruction.